Wir starten diesmal mit einem Young Classic One Boy One von Woodkid. 2012 erschienen und 2013 auf dem Debütalbum The Golden Age. Wurde vielfach genutzt auch als Intro für diverse Filmtrailer und Serien. Das Video selbst hatte eine Grammy-Nominierung und One Boy One passt gut zu meinem Gesprächspartner, der ist Triathlet und hat sich auch sonst eine ganze Menge auf die Strecke gepackt. Ich war in Holzwickede beim Urlaubsguru und habe dort mit Daniel Marx, einem der beiden Gründer, gesprochen. Wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Ein Podcast direkt aus dem Ruhrgebiet, und zwar hat es mich verschlagen nach Holzwickede in die Firmenzentrale vom Urlaubsguru, also Podcast beim Urlaubsguru, und ich sage ganz herzlich willkommen in deinen eigenen Räumen, lieber Daniel Marx.
Ja, herzlich willkommen Roman im schönen Holzwickede.
Und wir sitzen hier in der Firmenzentrale direkt gegenüber vom Dortmunder Flughafen, zwei große Etagen voller Leute, die sich alle mit dem Thema Holiday und Urlaub beschäftigen. Ich habe mir gesagt, ich besuche euch deshalb, weil da passiert gerade ganz viel. Ihr seid in einem großen Transformationsprozess und sind zwei Tage nach der Ankündigung, dass ihr die Marke 5 vor Flug gekauft habt, treffen wir uns hier. Das ist tatsächlich Zufall, das war nicht abgesprochen. Und es ist also Zeit, miteinander zu reden, lieber Daniel, finde ich. Vielleicht so als erste Frage mal, wenn wir sagen Transformation, wo kommt ihr eigentlich her? Und vielleicht kommen wir im Gespräch darauf, wo ihr hingeht.
So ein bisschen die Zeitmaschine. Also 2012 saßen wir beiden Gründer, also mein Kompagnon Daniel Kran und ich, auf dem Balkon und haben uns überlegt, okay, was können wir mit unserer Zeit Sinnvolles anstellen? Ja, und haben dann einen WordPress-Blog gestartet, also wie man es damals kannte, und haben dort Reiseangebote publiziert. Und das haben wir dann, ja, glaube ich, ganz erfolgreich gemacht, sind dann in Richtung GBR, Richtung GmbH gestartet. Seit 2014 sind wir mittlerweile in den Räumlichkeiten hier in Holzwickede unterwegs. Wir sind dann bis Corona-Zeitpunkt, teilweise waren wir weit über 200 Angestellte mit Reisebüros in Unna und auch in Münster. Und das war aber die Zeit, wo wir eigentlich im großen Schwerpunkt noch Drittanbieterprodukte verkauft haben, die wir nach extern gelinkt haben. Das heißt, wenn wir mit TUI zusammengearbeitet haben als Beispiel, dann hast du dir das Angebot auf unserer Webseite durchgelesen. Schlussendlich hast du dann aber auf der TUI.de oder auf der TUI.com gebucht. Und in Corona haben wir dann schnell gelernt, okay, gibt da Veränderungen. Das Thema Sicherheit spielt beim Endkunden wieder eine größere Bedeutung, und Sicherheit war sehr stark in dem Produkt Package verankert, also Pauschalreise, weil da die Veranstalter auch sehr schnell reagiert haben mit Flex-Tarifen etc. pp. Und ja, wir haben daraus dann, glaube ich, jetzt eine Tugend gemacht und haben uns seit 2022 auf die Fahnen geschrieben, dass wir zu Neudeutsch im Online-Travel-Agency-Bereich wachsen wollen. Das klappt sehr ordentlich und da gehen wir jetzt gerade die nächsten Schritte.
Aber ihr seid jetzt immer noch ein Vermittler von externem Content. Was ist euer USP eigentlich? Wenn ich sage WordPress-Blog, habe ich gelesen, dann seid ihr ja erstmal so aus dem Empfehlungsmarketing gekommen letztendlich. Und ich glaube, es gibt heute noch die Guru-Tipps bei euch, wo die Gründer selber erzählen, was besonders reizvoll wäre als Destination oder als Produkt. Ist das immer noch Kern?
Kern ist einfach, dass wir seit jeher versuchen, die Nähe zum Kunden zu wahren. Also ich würde mal behaupten, es gibt sicherlich viele Marken im Travel-Bereich, die sagen, okay, ich versuche das gerne irgendwie nach extern zu legen. Wir haben immer das große Interesse gehabt, aber auch schon als Partner auf einem WordPress-Blog, den wir bis heute auch noch betreiben, das ist immer noch unsere Content-Schiene, dass wir immer versuchen, die Nähe zum Kunden zu wahren. Das heißt, wenn er Fragen hat, dann antworten wir auf Social Media. Wenn er uns eine E-Mail schickt, versuchen wir zu antworten. Das heißt, diese Nähe war immer da, und wenn man unsere Kunden fragt, wenn man sie so nennen darf, obwohl sie ein TUI oder, bleiben wir mal bei dem Beispiel, das glaube ich griffig, bucht, dann haben die trotzdem am Ende des Tages das Gefühl, okay, sie haben bei Urlaubsguru gebucht und haben auch die Nähe zu Urlaubsguru. Man sagt, ich frage Urlaubsguru, man fragt, glaube ich, selten irgendeine Veranstaltermarke, die man da im Kopf hat. Man nimmt zwar dieses Produkt dann wahr, aber wir sind sicherlich, selbstbewusst können wir sagen, dass wir versuchen, da ein Outer zu sein mit gewissen Extras.
Wenn ich mir das anhöre, und ich bin ja auch recht viel im Bereich Reisevertrieb unterwegs, stationärer Reisevertrieb oder Omnichannel-Vertrieb, ist das ja eigentlich der Anspruch eines jeden Reisebüros mit persönlichen Empfehlungen und mit der besonderen Kundennähe, was natürlich auch wichtig ist, genau dieses Geschäft zu betreiben. Nun sind die Wachstumsraten bei stationären Reisebüros und beim Urlaubsguru aber doch unterschiedlich. Kannst du sagen, was das Geheimnis ist?
Ja, ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Reisebüro-Thematik eingehen. Ich glaube, da wird nach wie vor in Deutschland immer noch an vielen Stellen ein sehr, sehr guter Job gemacht. Ich glaube, die Kunst ist es in allen Belangen, sich die Mühe zu machen, den Kunden zu verstehen. Und das versuchen wir im Einzelnen, weil immer wieder, wenn man mal so in die Nachrichten mit reinliest oder die Kollegen einen davon erzählen, dann ist einfach jede Anfrage total unterschiedlich. Also wir reden zwar von Griechenland, Spanien, Türkei, aber die Wünsche des Einzelnen sind immer unterschiedlich. Und wir versuchen, das irgendwo abzubilden, versuchen sehr viel in Conversion-Rate-Optimierung einzugehen, aber auch, dass der Kunde, der einfach vielleicht nur mit einer Idee oder dem Wunsch nach einer Inspiration auf unsere Plattform gekommen ist, dass wir den an die Hand nehmen. Und das ist definitiv noch nicht perfekt. Da gibt es sicherlich auch noch an der einen oder anderen Stelle große Abbruchquoten. Aber wir haben immer gesagt, Reisen ist ein Produkt, was du Menschen vermittelst. Und wir versuchen immer auch diese Menschlichkeit in den Fokus zu legen. Das lebt das Team hier einfach. Du bist jetzt gerade an einem Tag hier, wo es relativ mau besiedelt hier ist auf der Fläche, aber sonst ist hier am Donnerstag Hülle und Fülle, wo die Menschen sich hier viel austauschen und versuchen, unserem Kunden das bestmögliche Produkt zu geben. Und ich glaube, das ist auch das. Ich war so selten in meinem Leben an einem klassischen Reisebüro-Counter, aber ich glaube, es ist ein bisschen dieses Gefühl, wenn man in den Einzelhandel geht, ist da jemand ein Berater oder ist da ein Verkäufer? Und ich glaube, das kann wirklich dann die Quick-Essenz sein, dass man nicht dieses Gefühl hat, man rennt mit der Jeanshose, wo man eigentlich nur eine Frage hat, gibt es die auch noch in einer dunkleren Waschung, sofort das Gefühl hat, man wird zur Kasse gedrängt, sondern man kriegt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, alles unverbindlich, und das sorgt dafür, dass Vertrauen entsteht, Vertrauen in die Marke. Man guckt sich dann unsere Trustpilot-Bewertung an, die, ich glaube, ich ja über dem Maßen sehr, sehr gut sind. Man sieht da, okay, wir sind da, haben da gewisse Ansprüche, das verfolgen wir, und das sorgt einfach für so ein wohliges Gefühl, weil das muss man ja auch klar sagen, die letzten Jahre waren für den Reisekunden auch ein Thema, wo es nicht immer so easy lief, sag mal von Thomas Cook angefangen, dann die Corona-Thematik, jetzt sitzen wir hier im Sommer der FDI-Thematik. Vertrauen ist, glaube ich, wirklich ein Gut, was man schätzen muss, was man sich erarbeiten muss, und das leben wir, und damit gehen wir sehr sorgsam gegenüber unserem Kunden um.
Muss aber vor der Beratung tatsächlich die Inspiration, und wenn ich mich hier umschaue, wenn ich mir eure Webseite anschaue, wenn ich mir eure Rezensionen anschaue und auch euer, sagen wir mal, euren Tech-Stack, ja, also euer Setup, wie ihr aufgestellt seid, dann würde ich behaupten wollen, die Inspiration hat eine so hohe Wichtigkeit bei euch, dass die Beratung dann erst einfacher wird, oder der Kundenwunsch ist dann schon an anderer Stelle erfüllt, weil ihr einfach über Content-Strategien, über Content-Produktion die Inszenierung des Produktes Reise oder des Produktes Urlaubs völlig neu gestaltet. Habe ich das richtig verstanden?
Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Was du auf jeden Fall an der Stelle gut auf den Punkt bringst, ist, dass wir versuchen, wirklich das Interesse und die Emotionalität zum Produkt Reisen zu gewährleisten. Also ich mache es jetzt mal ganz platt, Webseiten, auf denen man jetzt eintragen kann, man möchte von dem Abflughafen zu dem Zielflughafen nur 10 Tage verbringen mit einem 4-Sterne-Hotel, gibt es wie Sand am Meer. In allen Sprachen, und wahrscheinlich können manche Leute auch bessere Suchboxen bauen als wir. Aber wo wir sicherlich sehr gut drin sind, einen Kunden, der vielleicht noch eine gewisse Unsicherheit, der noch Fragen hat, ist das Hotel das Richtige? Ist das wirklich strandnah? Gibt es Erlebnisberichte? Ich meine, du sitzt hier gerade in unserem Tonstudio, du hast gerade die ganzen Kameras gesehen, also unsere Kollegen sind ja in der Weltgeschichte unterwegs und bringen Inhalte von vor Ort mit. Unsere Guru-Tipps hast du gerade angesprochen. Also das ist, glaube ich, da sprechen Menschen über ein Produkt und geben dem Kunden ein gutes Gefühl. Wir haben hier eine Arbeitskollegin, Heike, die kümmert sich bei uns über Customer Care, die hat Jahrzehnte Erfahrung, die sagt im Reisebüro und damals auch im Callcenter, die Leute rufen dort an, nicht weil sie beraten werden wollen, sondern weil sie sicher gehen wollen, dass sie nicht die falsche Entscheidung treffen. Und das ist, glaube ich, so ein Riesenpunkt, wo wir als Urlaubsguru gerne Hilfestellung geben, zu sagen, hey, wir waren da, wir sind ehrlich, wir sind transparent, und wenn das Bett gequietscht hat, weil da einfach die Schrauben nicht richtig waren, dann sagen wir das auch. Wir machen das jetzt nicht schöner, als es ist, sondern wir sind authentisch. Das ist das, was man auch vielleicht in Social Media heutzutage immer mehr versucht zu finden, dass das nicht alles ist, was schön ist, alles ist geschliffen, sondern die Ehrlichkeit. Und wenn die Reise nur 1.500 Euro kostet, aber der Durchschnittspreis 3.000 Euro ist, dann muss man auch ehrlich sein, dass das Produkt sicherlich einen anderen Maßstab hat. Und ich glaube, das ist diese Authentizität, die der Kunde im Online-Dschungel an vielen Stellen sucht und die wir versuchen zu geben.
Da hast du 2 Punkte angesprochen. Aha, einmal dieses kaufbestätigende Signal, was extrem wichtig ist, was ihr eigentlich schon vor dem Kauf sendet, einfach durch die Kompetenz, die ihr vermittelt. Auch da würde ich sagen, das wäre ja möglich, dass das jedes andere Reisebüro, jede andere Plattform auch machen kann. Aber ihr habt euch darauf spezialisiert, indem ihr auch Content produziert. Das heißt, so wie ich das sehe, gut, hier gibt's ein Studio, hier gibt's Kameras, aber habt ihr tatsächlich auch Scouts draußen, die unterwegs sind und Content produzieren vor Ort, oder habt ihr ein Netzwerk? Viele reden ja über Influencer-Netzwerke und so weiter. Wie stehst du dazu?
Also einerseits würde ich sagen, das ganze Team ist bei uns, ist Guru. Wir sagen mal so scherzhaft, Guru ist man sein ganzes Leben, und dementsprechend bringen unsere Kolleginnen und Kollegen ja aus aller Herren Länder Inhalte mit, berichten von Ort. Das Reisemagazin ist bei uns so der Dreh- und Angelpunkt, wo wir diesen inspirativen Content sammeln. Das heißt, die Kollegen, die aus diesem Team sind, fragen die Leute danach, gib mal Tipps. Zum Beispiel, ich bin Familienvater, jetzt gab es bei uns einen Artikel, da ging es darum, Reisen mit Kindern oder Kleinkindern. Dann gebe ich auch meine Tipps und meine Erfahrungen mit. Ob das jetzt die richtigen sind, wo jetzt alle Eltern was mit anfangen können, keine Ahnung, aber es ist ein echter Bericht von mir, so wie ich es erlebt habe. Und ich glaube, das fühlt sich dann dementsprechend authentisch an. Man muss dann immer noch mal seinen eigenen Filter drüber legen. Wir machen The Wipe Off, das heißt, da sind wir an unterschiedlichen Destinationen, unter anderem mit Influencern, aber auch mit unserem Social-Media-Team, die dann wirklich eine gute Woche dort erleben. Da bringen wir auch wieder Inhalte mit. Also wir versuchen an vielen Stellen die Brücken zu schlagen. Und ich glaube, der große Unterschied ist es so, dass man einerseits bei uns transaktionale Inhalte bekommt. Also wer sagt, ich habe schon recherchiert, ich weiß, ich bin der Experte, ich will nur buchen, dann haben wir auch den Anspruch, auch diesen Kunden glücklich zu machen. Aber wir verstehen uns sicherlich eher in der Situation, dass jemand noch einen gewissen Fragenkatalog hat, und wir versuchen ihn den mit unseren digitalen Inhalten zu beantworten. Und dann muss man sagen, ein gutes Video über Südafrika, Tansania, aber auch New York oder Griechenland, das löst etwas in einen aus. Und ich sage, da gibt es jetzt auch viele OTAs, von denen ich behaupte, dass wir jedenfalls, was diese Content-Produktion angeht, ob es jetzt ein USP ist, das wäre vielleicht zu hochtrabend, aber ich würde schon sagen, dass wir da ein Steckenpferd haben, weil wir das seit 2012 verstehen, dass wir Inhalte so aufbereiten müssen, dass die Kunden oder dass Besucher zu Kunden werden.
Vielleicht ist es auch ein Punkt, dass ihr sagt, ihr macht das alles in-house und setzt nicht so sehr auf Dienstleister und externe Influencer, Produzenten und so weiter, sondern nehmt euren Spirit mit in die Produktion dieses Content, sodass wir da halt immer ein konsistentes Ergebnis haben.
Ja, definitiv. Also ich glaube, an vielen Stellen ist es einfach der eigene Anspruch. Ich sage immer gerne, okay, so ein bisschen das Oma Phänomen. Ich möchte ehrlich gesagt Produktteam zum Beispiel bei uns, dass die nur Angebote rausstellen, von denen sie sagen, das können sie mit gutem Gewissen ihrer Oma geben. Und Oma heißt in der Situation, dass jetzt nicht die Daddelige, die nicht mehr weiß, wo vorne und hin ist, sondern das ist eine Frau, die mitten im Leben steht und noch alles verarbeiten kann, aber die braucht eine Ehrlichkeit. Und ich finde, man sollte den Kunden nichts vorgaukeln. Das heißt, wenn das Hotel nur 3 Sterne hat, dann kann man da jetzt drüber sprechen, ist das zu wenig, ist das zu viel, sondern es geht darum, es transparent darzustellen. Und gleichermaßen auch, was du gerade noch gefragt hast, Daniel, der bei uns, also mein Mitgründer, ist zum Beispiel bei uns auch fürs Team Marketing zuständig, der liest regelmäßig die Nachrichten, die da bei Facebook oder bei Instagram reinkommen, und dann tauschen wir uns aus und sagen, ja, da hätten wir die Antwort nochmal umformulieren müssen, oder da war die Antwort richtig gut, das ist jetzt ein Best Case. Also ich glaube, dieser eigene Anspruch, den wir vielleicht einerseits hoffentlich als Gründer bis zum heutigen Tage nach vorne bringen, aber auch das Team mitlebt. Das ist einfach das, was so ein bisschen die Kernessenz des Urlaubsgurus ist, dass wir einfach sagen, wir wollen am Menschen arbeiten, wir wollen dem was Gutes tun, und schlussendlich sind es hoffentlich die schönsten Tage des Jahres. Und im Jahr 2024 können wir auch, glaube ich, beide eingestehen, das sind auch mittlerweile sehr teure Tage, und dann hat der Kunde einfach ein Anrecht darauf, echt was Ordentliches zu bekommen, und dass wir ihn in eine Situation bekommen, wo er mündig ist, weil keiner möchte irgendwie über den Leisten gezogen werden. Und das ist unser Anspruch, dass wir Leute, die Fragen haben, dass sie Antworten bekommen, aber die Antworten sind dann auch ehrlich, authentisch und haben unser profanes Wissen, was da reinfließt, ist dann einfach die Grundlage für eine gute Kaufentscheidung.
Ich höre schon das Feedback, das machen wir ja auch alles, aber irgendwie scheint es ja nicht alle so zu machen. Ich glaube vor allen Dingen in dieser Konsistenz, du hast gerade dieses Preisthema angesprochen und du hast vorhin schon mal gesagt, naja, Durchschnittspreis 3.000 und jetzt kostet 1.500. Wenn ich mich recht erinnere und ich verfolge die Company tatsächlich seit Beginn, seid ihr so ein bisschen aus der Schnäppchenecke gekommen, da geht ihr aber raus, ja?
Ja, definitiv. Also wir sind sicherlich als Reiseschnäppchenblock gestartet, das war ja auch so ein bisschen die Ära 2012, 2013, da sind so diese, ich nenne es jetzt mal nicht despektierlich gemeint, so ein bisschen diese Studenten-Companies, so ein bisschen wie die Pilze aus dem Boden geschossen. Am Ende des Tages sind da, glaube ich, 2, 3 größere Player übrig geblieben, wir waren einer davon, und irgendwann war dann halt die Frage, wie kannst du dich diverser aufstellen, was kannst du machen, was du gerade gefragt hast, was sind deine USPs? Und wir hatten dann schon seit 2017 die erste Buchungsstrecke auf der Webseite, haben die aber einfach nur mit betrieben. Also da war es dann so, dass wir dann von den Content-Seiten drauf gelinkt haben. Mittlerweile, wenn du auf die Webseite kommst, gibt es halt klassischen Einstieg mit Submaske, wo man sagen kann, okay, ich möchte eine Pauschalreise, ich möchte Hotel, ich möchte eine Rundreise. Das heißt, der Kunde hat da sofort dieses Gespür, okay, ich kriege hier Inhalte, Reisemagazin ist weiterhin populär, Tipps sind weiter populär, aber er weiß auch, ich kann auf dieser Plattform eine Reise buchen. Und preislich, ja, einerseits sicherlich die Marktgeschehnisse, also Inflation zum Beispiel dieses Jahr in der Türkei, das können auch wir nicht revidieren, das sieht man einfach ganz klar in den Zahlen. Gleichermaßen geht es aber darum, dass Leute, die 2013 vielleicht als Student uns bei, wahrscheinlich damals eher dann bei Facebook gefolgt sind, jetzt über Instagram und TikTok weiter unsere Follower oder Fans sind, sind mittlerweile auch an einem Lebensstand angekommen. Das heißt, da sind dann eher Themen wie Familienreisen ein Thema, die müssen in den Ferien reisen. Und das, früher war es dann eher der flexible Urlaub, so nach dem Motto, ich gucke mal freitags, was ich für Dienstag bekomme. Das kann man immer noch bei uns bekommen, aber der Standpunkt ist jetzt, okay, eher, wir wollen uns als Lifestyle-Marke präsentieren. Also das, was wir auch als Image bei Social Media in den letzten Jahren vorangetrieben haben, wo wir auch ein Echo von unseren Usern bekommen. Ja, das wollen wir. Wir wollen das Haus mit dem gewissen Etwas, wir wollen den Direktflug, wir wollen auch gerne vielleicht nochmal das Zimmer-Upgrade, das spiegelt sich jetzt in unseren Angeboten wieder und das war eine klare Transformation, nicht nur im Produktkern Richtung Pauschalreise, sondern auch das, was wir in der Pauschalreise zeigen. Also wir haben da ja Filter auf der Strecke mit Redaktionsempfehlungen, das sind dann schon AE, immer top bewertete Häuser, aber es sind auch neu eröffnete Häuser, es sind Boho-Häuser, das ist alles schon ein bisschen, ich würde es nicht Luxus nennen, das möchte ich nicht, da möchte ich nicht falsch verstehen oder möchten wir nicht falsch verstanden werden, aber es ist schon hochqualitativer Urlaub, den wir mittlerweile anbieten.
Und spannend ist dieses Zielgruppenthema, was du gerade ansprichst. Trackt ihr das eigentlich gut? Also könnt ihr sehen, wie und auf welchen Plattformen euch die Leute folgen und wie sie die Plattformen wechseln? Weil das wären ja auch spannende Insights für die Branche, zu sagen, okay, ja, der normale User hat über einen Google-Search uns gefunden, hat dann aber zuerst nicht die Webseite abonniert, sondern einen Facebook-Account. Ist jetzt aber kaum noch auf Facebook. Trackt ihr das und wie gut funktioniert das?
Also wir gucken auf jeden Fall in unsere Attributionsmodelle und sind dann immer wieder fasziniert, wie viele Touchpoints so ein Kunde heutzutage hat, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Wir sehen jetzt nicht den Wechsel, okay, kam der jetzt ehemals von Facebook und dann jetzt zu Instagram, das sehen wir nicht. Wir sehen natürlich so allgemein einen Wechsel, dass Facebook sicherlich die Zielgruppe gerade eher so 40, 45 plus hat, mittlerweile nicht mehr so viele Kommentare geschrieben werden, aber wir trotzdem noch einen ordentlichen Traffic von bekommen. Instagram dann eher von den Stories und Videos lebt, also von den Bewegtinhalten und dass das einen sehr hohen Anteil an inspirativen Content mit sich bringt, aber schlussendlich kann man sagen, hat jeder Touchpoint, den wir generieren, seine Wertigkeit. Und ich persönlich, auch wenn ich nicht fürs Marketing zuständig bin, habe immer nach dem Gusto gedacht, sei da, wo der Kunde ist. Also es gibt da kein richtig oder falsch. Wenn du deinen Kunden im Supermarkt an der Kasse mit einem Flyer erreichst, dann ist das für diesen einen Kunden auch der richtige Weg. Und wenn du 1000 Leute am Tag über eine Google-Seh-Anzeige bekommst, dann ist es auch der richtige Weg. Und am Ende des Tages können wir sagen, es macht der Mix. Also es gibt nicht nur diesen einen Weg. Ich sehe keinen Kunden, der einmal auf die Urlaubsguru-Seite kommt und danach eine 10.000-Euro-Reise bucht. Der kommt innerhalb von 14 Tagen, ist der 7-8-mal da, tippt unterschiedliche Sachen ein, ist auf unterschiedlichen Landingpages und das gibt mir persönlich auf jeden Fall auch das Bewusstsein, dass diese ganzen Content-Seiten, die auch massiv Arbeit kosten, die eigentlich zu produzieren, also bis die überhaupt in deinen sichtbaren Bereich kommen, Roman, da vergehen ja teilweise Wochen, Monate, teilweise Jahre, wo sich die Kollegen hier ja wirklich die Haare raufen, bis sie dann wirklich mal in die Serbs, in die Top 10 kommen. Aber es zeigt dann, der Weg ist der richtige.
Aber das wäre vielleicht auch ein Tipp in die gesamte Branche zu sagen, okay, es geht schon um das Thema Content und da geht es auch um das Thema Geduld und Beharrlichkeit und eine gewisse Nachhaltigkeit und Stringenz, dass ich einfach sage, ich brauche eine Content-Strategie, ich brauche diese Produktion, ich kaufe den nicht einmal ein, ich mache nicht einmal 20 Landingpages für eine Aktion und dann ist vorbei. Und das andere ist das Thema Monitoring und ja, tatsächlich pivotieren auch. Ne? Ihr sagt Transformation dazu, aber in meiner Wahrnehmung stellt ihr euer Geschäftsmodell schon ein bisschen auf den Kopf gerade, ne?
Ja, definitiv. Also es ist ein komplettes Umdenken. Wir haben jetzt auch letzte Woche, du hast ja schon gesagt, es ist relativ untriebig. Also von Sommerloch können wir am Renusplatz in Holzwickede definitiv gerade nicht sprechen. Starten hier zum Beispiel auch mit Awin. Nicht mehr als Publisher, so wie wir groß geworden sind, also dass wir Angebote von anderen festgestellt haben, sondern wir starten jetzt ein Affiliate-Programm, wo man unsere Produkte bewerben kann. Also wir sind, das ist so wirklich das klassische Beispiel, 180-Grad-Wendung.
Wer ist da eure Zielgruppe? Also wen adressiert ihr mit diesem Programm?
Also auch da ist es dann so, dass die Kollegen, die dann sich um Brand bei uns kümmern, sagen, okay, welche Plattform hat eine gewisse Zielgruppe? Also da ist wirklich der Faktor der Qualität wichtig, wie wird der Content auch aufbereitet, weil ich gebe mal ein Beispiel, es bringt ja jetzt nichts, wenn wir jetzt jeden Tag, du siehst jetzt gerade unser Studio hier, aber um die Leute an den Hörer mal mitzunehmen, hier ist wirklich viel Equipment, hier wird sich viel Gedanken gemacht und wir machen dann hochwertige Videos und dann würde jetzt ein Drittklasse-Influencer da einfach nur ja, lieblos in die Kamera einen Tipp geben, das würde ja nicht zur Marke passen. Und das ist so der Punkt, ich gebe mir mal schon das Beispiel, Daniel, der fürs Marketing zuständig ist, hat immer gesagt, er sieht unsere Marke nie auf den Angeboten von Raststätten auf dem Herrenklo. Da sieht er uns einfach als Marke nicht. Und das ist für mich immer so ein greifbares Beispiel. Finde ein Umfeld. Also Lifestyle-Brands gehört dann auch vielleicht zu gewissen Lifestyle-Klientel. Und Lifestyle kann ja jeder für sich neu definieren. Also wir würden jetzt niemandem sagen, hey, du bist jetzt nicht unser Klientel, sondern wir versuchen eine gewisse Kerngruppe zu erschließen. Wir sind eigenfinanziert, das heißt, wir müssen uns schon sehr genau Gedanken dazu machen, welche Zielgruppe wir mit unseren finanziellen Mitteln auch ansprechen wollen. Und das sind auf jeden Fall die Leute, die sehr, sehr gerne Urlaub machen, mit vollem Bewusstsein und auch natürlich den Anspruch haben, auch gewissermaßen was von der Welt zu sehen.
Jetzt sind wir bei der Content-Strategie, bei der Markenstrategie. Das Ganze funktioniert überhaupt nicht ohne eine technische Basis. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, du bist eigentlich auch kein Touristiker, sondern eher IT-Mensch. Und gibt's dort Besonderheiten auf der technischen Basis? Also seid ihr ein Tech-Unternehmen? Seid ihr ein Reiseunternehmen? Seid ihr eine Marketingplattform oder seid ihr ein Reisemagazin? Wo würdest du dich am ehesten verorten bei so einem Diagramm oder wo sind die Ausschläge am größten?
Ah, das ist immer sehr unterschiedlich und ich glaube, da habe ich natürlich auch eine ganz klar subjektive Wahrnehmung. Also wie gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich bin tech-lastig, aber ich glaube, den Urlaubsguru muss man einfach so als positivstes Special One definieren. Es würde hier nichts funktionieren ohne ein Zahlenrad, was wir rausnehmen würden. Das macht es einfach aus. Also was bringt uns die bestgebaute Webseite ohne die richtige Markenansprache? Wie das Marketing sagt zu Recht oder das Produktteam sagt zu Recht, ey, die Seite hat da mal wieder einen Schluck aufgehabt, da müsst ihr dran. Also ich glaube ganz klar, es macht nur das Zusammenspiel von A bis Z, was wir hier gerade haben, was uns weiterhin den Erfolg bringen wird.
Und das ist aber auch das Thema, dass diese Company aus diesen ganzen Abteilungen besteht, die ineinander greifen. Dass es eben nicht so viele Verstreuungen gibt und dass man sagt, naja, der andere ist schuld, da kann ich mal schnell so ein Fingertipping machen und das ist dann das Problem von mir weggelöst oder so. Ne? Das ist dann auf jeden Fall auch so. Jetzt haben wir schon gesprochen, ganz kurz über das, was ihr vorgestern announced habt. Ihr habt die Marke 5 vor Flug erworben aus der Insolvenzmasse von der FTI und habt angekündigt, dass ihr nun eine Zwei-Marken-Strategie fahrt. Seid ihr darauf gekommen oder dahin gekommen, weil ihr sagt, Urlaubsguru alleine skaliert nicht weiter oder was ist der Gedanke?
Ja, ein bisschen passend zur Gründungsgeschichte. Wir haben eine E-Mail bekommen von der M&A-Beratungsfirma, die dahinter steht und hat uns dann einen Link geschickt zu einem Datenraum. Also nachdem wir gesagt haben, wir finden das grundsätzlich interessant. Ich glaube, Daniel und ich können ein Credo immer nehmen. Wir sind immer wissbegierig, würde niemand die Tür zuschlagen. Also wir hatten auch schon bestimmt 30 Investorengespräche in unserem Leben, weil wir uns immer alles gerne anhören, weil nur durch Zuhören wird man schlauer. Und in dem Fall haben wir auch zugehört und dann schnell gemerkt, okay, der Katalog, der da im Raum steht, ist an vielen Stellen nicht das Passende für uns, A, nicht fürs Kleingeld. Einerseits passt es auch einfach thematisch nicht zu uns. Aber es gab ein, zwei Assets, die für uns von hohem Interesse waren. Und schlussendlich hat sich dann das Portal 5 vor Flug, was auch auf einem ähnlichen Tech-Stack wie unserem aufgebaut ist, herauskristallisiert, dass das mit unseren A, finanziellen Mitteln, aber auch mit unserer strategischen Zielsetzung für die nächsten Jahre sehr gut übereinander passt. Das heißt, es war jetzt nicht die Begründung irgendwie Urlaubsguru ist nicht mehr unser Zugpferd. Also die Umsätze jetzt der letzten Monate zwischen Urlaubsguru und 5 vor Flug, das sind schon gewisse Dimensionen. Wenn 5 vor Flug an die Urlaubsguru Umsätze rankommt, dann ist das sehr positiv für uns zu sehen. Aber es war jetzt eher die Geschichte zu sagen, okay, wir haben da eine Möglichkeit, uns aufzustellen, eine Marke zu nehmen, die sicherlich in der Historie vieles richtig und bewiesen hat und die einfach sehr, sehr gut zu uns passt.
Aber auch das ist ja schon ein bisschen im Low-Cost-Bereich, ne? Also diese Last-Minute, preissensible Kunden adressieren. Gibt es die Zielgruppe, die ist dann schon irgendwie eingegrenzt oder die Lebenssituation der Zielgruppe, okay, das ist unser Kernprodukt?
Ja, also sicherlich kann man sagen, dass jetzt so ein bisschen vom, wenn man das Brandbook jetzt durchgelesen hat von Fünf vor Flug, was da die Geschichte war, war natürlich sicher eher der günstigere Urlaub. Jetzt ist die Frage, was man im Jahr 2024 noch als günstig definiert. Also wir haben da auch im, in den letzten Wochen, Monaten eher einen Durchschnittspax, also nicht Durchschnittspax, Durchschnittswarenkorb von über 2000 Euro gesehen. Von daher geht das alles auch da in die richtige Richtung. Und wir waren einfach nur daran interessiert, dass wir jetzt keine Marke haben, wie jetzt, die jetzt vielleicht auch sehr Social Media driven war oder die gesagt hat, okay, wir wollen auch in diesen Lifestyle, Neueröffnungsbereich. Das wäre sicherlich eher ein Widerspruch gewesen. Das wäre so eher eine Verschiebung von Markenkern gewesen. Und wir waren ehrlich gesagt sehr froh darin, dass man Fünf vor Flug sehr stark von Urlaubsguru abgrenzen kann. Und da gibt es jetzt keine Wertigkeit, dass das eine besser oder das andere ist, sondern grundlegend war A, finanziell für uns mit Eigenkapital machbar. Wir hätten jetzt nicht das Ziel gehabt, dafür einen Kredit aufzunehmen. B, es passt zu unserer Strategie, weil wir seit 2022 zusammen mit dem Team gesagt haben, das ist unser Nordstern, in diese Richtung wollen wir. Also klassisch OTA. Plus Reiseveranstalter noch als Sonderthema dabei. Passt Fünfer Flug einfach super rein. Haben da mit Leuten gesprochen, die jetzt auch teilweise jetzt zu uns in unser Team stoßen werden. Und darin sind wir jetzt sehr optimistisch getrieben, dass wir dann eine gute Zwei-Marken-Strategie aufbauen können, wo wir trotzdem Synergien heben können, aber die wahrscheinlich für den Endkunden eher unter der Haube passieren. Das heißt, wenn in 2-3 Jahren Leute auf Fünfer Flug kommen, sollen die da eine gute Experience haben von der Buchungsmöglichkeit. Aber die müssen ehrlich gesagt hoffentlich jetzt gar nicht die Sorge haben, dass sie ins Pressum gehen und sehen, da steht die Urlaubsguru GmbH drin. Ich glaube, das ist total sekundär an der Stelle.
Ich weiß nicht, ob es zu früh ist, das zu fragen, aber Fünfer Flug hatte zumindest einen Reisevertriebspartner auch im stationären Bereich. Wird das wieder ein Thema sein?
Boah, ich glaube, die letzten 3 Monate waren so herausfordernd in so vielen Belangen. Ich glaube, es wäre falsch, hier zu sitzen und Sachen grundsätzlich auszuschließen. Das habe ich, hätte ich wahrscheinlich auch vor 3 Monaten auch bei ganz vielen Sachen falsch gelegen. Ich meine, wir haben eine Historie im kleinen stationären Bereich. Urlaubsguru ist eine Marke, die sicherlich auch im stationären Bereich etwas ausgelöst hat und einfach aufgrund von Corona-Thematiken jetzt einfach da sein Ende gefunden hat. Mit Fünf vor Flug wäre es jetzt gerade vermessen. Also jetzt gerade bin ich daran per se interessiert, das erstmal jetzt gut rüberzubringen, die Kollegen gut onzuboarden und dann gucken wir mal, was ist. Aber wir beim Urlaubsguru oder in der Company, wo wir es integrieren, sind, glaube ich, immer gut damit gefahren, etwas grundsätzlich nicht auszuschließen.
Dann bleiben wir an der Stelle auf jeden Fall mal weiter neugierig und schauen uns das an. Du hast aber noch ein Stichwort genannt, was wir uns vielleicht auch nochmal auf ein anderes Feld bringen sollte. Du hast gesagt, ja, Reisevertrieb und Plattform und Reiseveranstalter. Nun seid ihr nicht die Einzigen, die in diesem Bereich arbeiten. Wenn ich mir die Kollegen von Booking angucke, die mit einem eigenen Veranstalter arbeiten, dann bei Check ist das ein Thema. Na, also es ist schon bei einigen so. Wie betrachtest du den Markt, diese ganz klassische Trennung, auch als Nicht-Touristiker, der du jetzt nicht mehr bist, diese ganz klassische Trennung zwischen Reisevermittler und Reiseproduzent? Löst sich das auf? Geht das in eine Richtung, wo die Chancen für den Vermittler besser stehen, selber zu veranstalten? Oder, na, also diese große Sorge, das Reisebüro-Sterben, das ja seit 25 Jahren ständig gepredigt wird, aber nie so richtig eintritt, obwohl es auf ja natürlich die Zahlen kleiner werden, das schon. Aber es ist vielleicht tatsächlich so, dass die Reisebüros oder der Reisevertrieb neue Chancen hat durch ein sich veränderndes technisches Umfeld, aber auch im Markenbereich und so weiter.
Per se gehe ich davon aus, dass die Technik sicherlich noch im Reisebereich ein sehr kritischer Punkt ist. Also wenn man es vergleicht mit anderen Marken aus anderen Industriezweigen, dann sieht man da schon, dass da andere Möglichkeiten schon vorliegen. Und ich finde jetzt mal wirklich 2 große Player genannt, Airbnb und Booking.com, die du jetzt auch vielleicht gerade schon im Kopf hattest, Roman, die verstehen sich ja gar nicht per se als klassische Travel-Brands. Die sagen, sie verkaufen zwar Reisen, aber sie sind da schon viel tech-lastiger unterwegs, als wir sicherlich im deutschen klassischen Reiseveranstaltervertrieb unterwegs sind. Und ich komme immer jetzt aus einer sehr persönlichen Blickrichtung und sage mir dann immer so, okay, warum geht das jetzt nicht? Also viele Sachen, die für mich so aus, vielleicht aus einer großen Naivität, für mich eigentlich logisch sind ganz oft, nee, das geht nicht, da kriegen wir diese Daten nicht, die sind gecached, die liegen da nicht vor, das Format passt nicht. Und das ist etwas, was mich seit Jahren antreibt, aber ich bin jetzt nicht der entscheidende Faktor gewesen, dieses Reiseveranstalter-Thema nach vorne zu treiben, sondern es war eine Gruppenentscheidung, geht eher darum, wir wollen dem Kunden eine bestmögliche der Buchbarkeit bringen. Und wir sehen da schon die Chancen, okay, wir kaufen jetzt keine Hotels, wir kaufen keine Airlines, sondern wir werden schlussendlich ein ähnliches Produkt haben, wie es im Markt ist. Aber was ich gerade eingangs sagte, beim Urlaubsguru geht es sehr oft darum, wie man Sachen darstellt. Und da ist es schon ein Unterschied, finde ich, ob in einem Filter steht, das Hotel ist 500 Meter oder 1000 Meter vom Strand entfernt. Kann man dem Kunden nicht einfach über Google Maps, POI-Daten sagen, das ist genau 762 Meter ab Haustür bis zum Strand entfernt. Was für ein Strand ist das? Warum gibt es da kein Bild von dem Strand dazu? Also da gibt es einfach aus meiner technischen Sicht sicherlich viele Möglichkeiten, aber die Grundlage, die uns herangetrieben hat, ist einerseits zu sagen, wir wollen einfach dem Kunden eine Experience geben, die in sich stimmig ist. Und diese Möglichkeit, die wir als OTA haben, die ist bis zum gewissen Punkt begrenzt. Wir möchten aber auch ehrlich sein und eine gewisse Demut an den Tag bringen, dass dieses Reiseveranstalterthema sicherlich das größte oder mitgrößte Brett ist, was wir in der Zukunft hier bohren werden. Aber wenn wir eins können, dann ist es nicht vor Herausforderungen zurückzuschrecken.
Du bist Triathlet, hast du mir gesagt. Du weißt, dass Dinge auch mal anstrengend sein können und dass man sich ein bisschen strecken muss, um über die Ziellinie zu kommen. Aber auch an der Stelle kann ich da, glaube ich, viel Erfolg wünschen. Und ich denke, wenn ich sehe, wie der Spirit hier funktioniert und wie ihr, du hast jetzt mehrmals gesagt, gemeinsame Entscheidungen, dass ihr das immer im Team macht und so weiter und dass ihr es immer in-house habt, dann haben wir vielleicht einen Punkt, der euch schon so mal so besonders macht. Das ist auf jeden Fall der USP. Und ich suche immer ein bisschen danach, du merkst es vielleicht auch, warum machen das andere nicht auch? Und den Painpoint hast du gerade genannt, die Datenlage in der Touristik ist nach wie vor gruselig. Wir haben über einheitliche Datenstandards gesprochen, wir haben über die Möglichkeiten von Reiseproduzenten, große Reiseveranstalter, wie sie ihre Daten bereitstellen können. Was wären da deine Wünsche, um die Zusammenarbeit zu verbessern? Gäbe
es
da was?
Ich glaube, es ist immer gut, wenn Menschen an den Tisch kommen und offen, ehrlich und schonungslos über alles reden. Also ich glaube, es müsste einfach mal einen Mentor geben, der sagt, ich hole jetzt hier meine Schäfchen zusammen. Wir gehen jetzt hier in einen großen Raum, wir machen die Tür zu. Und was hinter diesen Türen gesprochen wird, bleibt hinter diesen Türen. Und dann geht jeder nach Hause mit dem Interesse, den Reisekunden einfach ein Erlebnis zu bringen, was förderlich ist. Und ich möchte mal ein plastisches Beispiel jetzt gerade geben aus der Sommeraktion, jetzt gerade, wo einfach die Buchungsdaten oder die Qualitätsdaten ja nochmal mehr abrauschen, weil einfach so viel Daten gerade verarbeitet werden. Der Kunde kommt auf eine Content-Seite bei uns, sieht einen Preis X, der geht auf die erste Seite, kriegt Preis Y, und wir reden jetzt nicht über marginale Sprünge, sondern wir reden da wirklich von Sprüngen von teilweise 10-20%. Dann kommt er auf die Offer-Seite, der Cache wird nochmal gesäubert, dann kommt da nochmal eine Änderung. Schlussendlich kommt er auf die Buchungsseite und hat irgendwann gesagt, okay, ich bin immer noch fein damit, und dann kommt, ja, wir müssen jetzt eine Anfrage ans Hotel schicken. Also das versteht kein Mensch. Du kannst, ich möchte jetzt keine Fremdmarke, du kannst ein großes deutsches Autohaus nehmen, wo du ein Auto für über 100.000 Euro am Rechner konfigurieren kannst, kannst da auf Bestellen klicken und kannst dieses Auto legen, aber du bist nicht in der Lage, im Jahr 2024 eine Reise für zwei Erwachsene für 2.000 Euro sauber digital durchzubuchen. Das sollten wir uns als Branche einfach mal vor Augen führen und uns fragen, ob wir das unseren Kindern so erklären können, die jetzt gerade mit einem Handy in der Hand groß geworden sind und darauf alles können, und wir sind nicht in der Lage, eine Webseite so zu gestalten mit Daten, dass man da durchbuchen kann. Du hast mir gerade von deiner Historie erzählt, auf Zetteln schreiben und dann bei Neckermann durchbuchen. Wir sind sicherlich schon weit, aber ich glaube, da gibt's noch ein paar Meter des Marathons, die wir zu gehen haben.
Ein schöneres Schlusswort kann es eigentlich gar nicht geben an der Stelle für dieses Gespräch bei Urlaubsguru mit Daniel Marx, einem der beiden Gründer und Teil des Teams, so wie ich jetzt gelernt habe. Ich danke dir ganz herzlich, Daniel. Danke für die Gastfreundschaft, danke für die Insights und danke fürs Gespräch.
Vielen Dank. Hoffentlich bis zum nächsten Mal, Roman.
Und danke allen Zuhörern und Zuhörern. Das nächste Mal ist jetzt schon verabredet. Und bis zum nächsten Mal auch beim Podcast der Touristik Travelholics. Auf Wiederhören.
Bis zum Schluss gehört? Großartig. Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.